Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind. Und ein Thema der Sendung ist der Marburg-Virus-Ausbruch in Tansania.
Der aktuelle Marburg-Ausbruch ist in einer Region, Kagera, die die Grenzregion zu Uganda ist. Und im Rahmen des Ebola-Ausbruches letzten Jahres in Uganda war eins der tansanischen mobilen Labore schon in der Grenze stationiert. Dementsprechend hat unser Labor dann die ersten 5 Fälle Marburg im Rahmen dieses Screenings sozusagen identifiziert.
Wie diese mobilen Labore funktionieren und welche Herausforderungen der Betrieb mit sich bringt, dazu später mehr in einem Interview. Außerdem schauen wir heute darauf, wie Menschen klimaschädliches Verhalten rechtfertigen. Vor allem solche mit einem CO2-intensiven Lebensstil. Zuerst geht es aber um das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Das legt fest, wie lange wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland befristet beschäftigt werden dürfen. Vor 2 Wochen hat Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger einen Neuentwurf des Gesetzes vorgestellt. Entrüstete Reaktionen aus der Wissenschaft waren die Folge. Kaum 2 Tage später ruderte das Bildungsministerium zurück. Und heute wurden in Berlin noch einmal Vertretungen von Hochschulen, akademischem Mittelbau und Gewerkschaften an den Beratungstisch gerufen. Im Vordergrund der Diskussion steht die Frage, wie werden Forschende nach der Promotion beschäftigt? Indirekt geht es damit aber auch um die Zukunft der Forschung an sich. Annike Meyer mit den Details.
Zurück in die Montagehalle hieß es heute Vormittag in Berlin für den Neuentwurf zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Gesprochen werden sollte über die Höchstbefristungsdauer nach der Promotion. In der vorgeschlagenen Novellierung war die von 6 auf 3 Jahre gekürzt worden. Statt über einzelne Jahre zu feilschen, hätten manche Interessensvertreter allerdings lieber über eine Grundsatzreform geredet. Innovation durch Mitarbeiterfluktuation zu fördern, war eines der Ziele gewesen, als das Wissenschaftszeitvertragsgesetz 2007 eingeführt wurde. Funktioniert hat das nicht, meint Matthias Kuhnt, der als Vertreter des Netzwerks für gute Arbeit in der Wissenschaft in Berlin mit am Tisch saß.
Also die These steigert die befristete Beschäftigung nach der Promotion die Innovationsfähigkeit der Wissenschaft. Also wenn man mal die Beschäftigten wirklich fragt, dann haben wir auch hier ein relativ klares Urteil. Da sagen 71%, also eine umschlagende Mehrheit, sagt, das trifft nicht zu.
Gemeinsam mit 2 anderen Wissenschaftlern hat Matthias Kuhn vergangenes Jahr eine eigene Evaluation des umstrittenen Gesetzes vorgenommen. Mehr als 4.500 wissenschaftliche Mitarbeitende von Universitäten nahmen an ihrer Online-Befragung teil. Ihre Daten belegen, für Forschende nach der Promotion ist die Situation oft besonders schwierig. Sie sind zwischen 30 und 40 Jahren alt und erleben in einer Zeit, in der die meisten eine Familie gründen, beruflich absolute Planungsunsicherheit.
Die Personen sind ja dauerhaft beschäftigt im Wissenschaftsbereich. Sie sind nur dauerhaft beschäftigt auf immer wieder aneinandergereihten, kurzbefristeten Verträgen.
82% der Befragten, die im 12. Jahr an einer Universität arbeiteten, hatten einen Zeitvertrag. Die mittlere Vertragslaufzeit lag bei etwas mehr als 1,5 Jahren. Unter den Hashtags Ich bin Hanna und WissZeitVG posten solche Nachwuchswissenschaftler auf Twitter Fotos von Zeitverträgen und rechnen vor, wie lange es noch bis zur nächsten Drittmittelfinanzierung in Form von Arbeitslosengeld ist. Auf YouTube malt das Bundesministerium für Bildung und Forschung derweil ein ganz anderes Bild des deutschen Wissenschaftssystems. 2 Minuten im Forschungswunderland heißt der Slogan zu einem Imagefilm, in dem eine junge Forscherin unter dem Mikroskop die deutsche Wissenschaftslandschaft entdeckt. Eine Einladung für motivierte internationale Forschende, nach Deutschland zu kommen.
Deutschland ist eine der führenden Forschungsnationen der Welt. Genau deshalb bin ich hergekommen.
Den guten Ruf sieht Niklas Russell durch die Verkürzung der Höchstbefristungsgrenze für Postdocs in Gefahr. Der gebürtige US-Amerikaner ist Mitglied der Leitungsgruppe des Max-Planck-Postdoc-Net und lange genug hier, um die spezifischen Probleme für Forschende in Deutschland zu kennen.
Man muss sich schon fragen, was dieses Wunderland mit sich bringt. Muss es sein, dass man in den Kaninchenbau fällt? Muss es sein, dass man nicht weiß, ob man die nächste Vertragsverlängerung bekommt?
3/4 der Postdocs alleine an Max-Planck-Instituten haben keine deutsche Staatsbürgerschaft. Für die Nicht-EU-Bürger unter ihnen gibt es ohne Arbeitsvertrag keine Aufenthaltsgenehmigung. Wie hoch der Druck im System ist, zeigt auch eine aktuelle Umfrage des Max-Planck-Postdoc-Net. Über die Hälfte der Postdocs hat leichte bis schwere depressive Symptome. Als größter Stressor wird die Arbeit empfunden.
Wir haben in der Umfrage die Postdocs auch gefragt, was für sie bei ihrem nächsten Job am wichtigsten ist. Ich fand das ziemlich interessant. Die Top 5 Antworten waren alles Variationen von "Ich will mehr Sicherheit".
I want financial stability. I want job security.
3/4 von ihnen würden am liebsten in der akademischen Forschung bleiben. Dafür wünschen sie sich, wie der akademische Mittelbau allgemein, mehr unbefristete Stellen abseits der Professur. Die aber können nur geschaffen werden, wenn Bund, Länder und Hochschulen an einem Strang ziehen. Ohne eine grundlegende Reform ist das Beste, was die meisten von ihnen erwarten dürfen, ein nächster Zeitvertrag.
Das wird niemanden davon überzeugen, hier zu bleiben, und das wiederum wird die Forschung nicht voranbringen.
Über die Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes wird weiter debattiert. Annike Meyer hat darüber berichtet. Fieber, Krämpfe und innere Blutung. Eine Infektion mit dem Marburg-Virus verläuft oft tödlich. Als Zoonose kann die Krankheit von Tieren auf den Menschen überspringen. Als ein Reservoir gelten da Flughunde. Über Körperflüssigkeiten und engen Kontakt verbreitet sich das Virus aber auch von Mensch zu Mensch. Und gerade gibt es Marburg-Virus-Ausbrüche in 2 afrikanischen Ländern. Zunächst wurden Fälle aus Äquatorialguinea gemeldet, vor einigen Tagen dann auch aus Tansania. Beim Entdecken der Fälle dort in Ostafrika hat ein mobiles Laborprojekt der Ostafrikanischen Gemeinschaft eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Florian Gehre ist Mikrobiologe am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin und arbeitet als Berater beim Aufbau und der Ausbildung für dieses mobile Labornetz. Und vor der Sendung habe ich mit ihm über die Lage in Tansania und die mobilen Labore gesprochen. Herr Gehre, als die Marburg-Virus-Infektionen in Tansania bekannt geworden sind, da waren Sie gerade auf Besuch in Deutschland. Jetzt sind Sie auf einer Konferenz in Kenia. Sie leben aber eigentlich seit einigen Jahren in Arusha in Tansania. Was hören Sie von Ihrem Umfeld dort? Wie reagieren die Menschen auf den aktuellen Ausbruch?
Arusha selbst ist ungefähr 2 Tagestouren von Bukoba oder der Kagera-Region entfernt, wo der Ausbruch gerade stattfindet. In den betroffenen Gebieten hat natürlich die Regierung jetzt die ganzen Infektionsmaßnahmen wie Contact Tracing und so weiter eingeleitet. In Arusha haben die Leute gehört, aber oft, glaube ich, können sie den Ausbruch noch nicht so richtig einordnen, weil Marburg, der Virus ist in Tansania das erste Mal jetzt erst ausgebrochen. Wenn man jedoch dann erklärt, dass das ähnlich wie Ebola ist, Ebola-Ausbrüche gibt es in Ostafrika öfters, wissen die Leute dann eher Bescheid. Generell glaube ich, die Leute wissen, es ist ein Ausbruch, aber das Leben geht im Moment noch weiter. Wir hoffen natürlich alle, dass es nicht aus Kagera sich weiter verbreitet.
Sie kümmern sich von Tansania aus um den Aufbau und die Ausbildung für ein mobiles Labornetz in Ostafrika, mit dem dann schnell tödliche Krankheitserreger wie eben auch das Marburg-Virus erkannt werden sollen. Vielleicht können Sie ganz kurz beschreiben, wie sehen diese mobilen Labore aus?
Die Labore generell sind in Kisten verpackt und können sozusagen in Bussen, Flugzeugen schnell transportiert werden. Die schlüsseldiagnostischen, die Equipments oder Ausrüstungsgegenstände sind PCR-Maschinen. Und dann vor allem, was unsere Labore auszeichnet, ist, dass wir mit Risikogruppe vor Pathogenen wie eben Ebola, Marburg umgehen können. Deswegen haben wir eine sogenannte Glovebox. Das ist so eine hermetisch abgeriegelte Kiste, wo man mit 2 Handschuhen dann die Proben inaktivieren kann, in einem Unterdruck und gefilterten Containment sozusagen. Das heißt, die Erreger können da nicht raus und werden nur in dieser Kiste aufgemacht und sofort inaktiviert. Und sobald sie inaktiviert sind, können ganz normale diagnostische Tests gemacht werden, wie eben PCR. In unserem Projekt, wie gesagt, haben wir so bis jetzt 9 mobile Labore angeschafft und wir haben Leute in den Regierungen, in den Gesundheitsministerium der Partnerländer ausgebildet. Und die sind dann zurück in ihre Länder und haben weitere mittlerweile über 70, 80, 90 Leute in der Region ausgebildet, die eben diese Labore dann managen können.
Was sollen und können diese mobilen Labore denn leisten beim Erkennen von Infektionskrankheiten wie Ebola, haben Sie schon genannt, oder eben dem Marburg-Virus-Fieber?
Ohne unsere mobilen Labore würde es so ablaufen, dass dann Proben in irgendwelchen entlegenen Regionen eventuell gesammelt werden. Und diese Erreger sind normalerweise, treten in entlegeneren Regionen auf. Die würden dann da gesammelt und müssten zurück ins Zentrallabor geschickt werden und da diagnostiziert werden. Das kann je nach Land einige Tage, aber zum Beispiel im Fall von Südsudan hat es früher auch Wochen gedauert, bis die dann wirklich die Diagnose bestätigt hatten. Es ist natürlich schlecht für Patienten, die müssten dann isoliert werden für Tage, vielleicht sogar unnötigerweise. Und der Ausbruch würde dann eventuell einfach weitergehen, wenn man einfach gar nicht weiß, was es ist. Unsere Labore können natürlich jetzt es umdrehen. Das heißt, statt den Proben ins Zentrallabor schicken wir das Labor zu den Proben. Die sogenannte Sample Turnaround Time, das heißt, wie lange dauert es, bis eine Probe analysiert ist, in unserem Labor vom Erhalt der Probe im Labor bis zum Ergebnis sind es 6 bis 8 Stunden, kommt dann so ein bisschen drauf an auf den Erreger. Aber wir können am gleichen Tag die Ergebnisse an die Doktoren und auch an die Regierung dann normalerweise bereitstellen.
Das war jetzt vielleicht so ein bisschen das Idealbild davon, was solche Labore leisten können und sollen. Welche Herausforderungen bringt denn der Einsatz dieser Einrichtungen, gerade auch in ländlichen und abgelegenen Gebieten Ostafrikas, mit sich?
Viele dieser diagnostischen Kits sind temperaturabhängig, das heißt, man braucht lange Kühlketten. Wenn das Labor dann vor Ort ist, sind es natürlich so die normalen Probleme, die man dann sich vorstellen kann. Stromversorgung muss gewährleistet sein. Wir haben dadurch Batteriesysteme für die Schlüssel-Equipments, wie zum Beispiel die Glovebox. Die darf natürlich nicht einfach ausfallen, wenn man gerade Ebola oder Marburg inaktiviert. Und letztendlich, was auch vor allem in Corona-Zeiten war, ist die Akzeptanz der Labore in der Gesellschaft. Da sind dann Missverständnisse, wo dann gedacht wird, die Labore bringen zum Beispiel Corona in die Region. Dann mussten unsere Partner in den Regierungen wirklich Kampagnen starten, wo dann von lokalen Politikern über den Dorfältesten und religiöse Leader alle dann da irgendwie mitarbeiten, dass eben die Akzeptanz gegenüber den Laboren dann geschaffen wurde.
Schauen wir mal auf den konkreten Fall jetzt gerade. Welche Rolle haben die mobilen Labore dabei gespielt, die aktuellen Marburg-Virus-Fälle in Tansania zu erkennen?
Der aktuelle Marburg-Ausbruch ist in einer Region, Kagera, die die Grenzregion zu Uganda ist. Und im Rahmen des Ebola-Ausbruches letzten Jahres in Uganda war eins der tansanischen mobilen Labore schon in der Grenze stationiert, in dieser Kagera-Region, um eben Fälle, Grenzgänger und Pendler auf Ebola zu testen. Und im Rahmen der Ebola-Diagnostik haben wir auch Marburg als Differentialdiagnose. Dementsprechend hat unser Labor dann die ersten 5 Fälle Marburg im Rahmen dieses Screenings sozusagen identifiziert. Und im Moment werden alle Verdachtsfälle, alle Kontakte, die in Kagera gerade identifiziert werden, über unser Labor in der Kagera-Region bestätigt. Benachbarte Länder wie Uganda, Kenia und Burundi im Moment diskutieren auch, ihre eigenen Labore an die Grenze zu schicken. Uganda hat das auch schon bestätigt. Könnten auch, falls zu viele Patienten kämen oder Proben, könnten dann auch Tansania entlasten.
Wie sollte die Diagnostik denn weiter ausgebaut werden, um solche Ausbrüche wie jetzt gerade noch früher erkennen und schneller eindämmen zu können?
Ja, ich denke, dass im Moment, ehrlich gesagt, unsere mobilen Labornetzwerke ist eigentlich relativ gut integriert. Und wie wir in Ebola und jetzt auch in Marburg gesehen haben, können wir ziemlich schnell reagieren. In der Zukunft wäre natürlich sowas wie ein AI, künstliche Intelligenz, unterstütztes epidemiologisches Frühwarnsystem interessant, das auch in Ostafrika installiert werden könnte. Und dass die Labore, weil viele dieser Erreger eben Zoonosen sind, das heißt Übertragung zwischen Mensch und Tier stattfindet, dass diese Labore dann im One Health Konzept ausgerichtet werden, dass man Tierproben, Menschenproben, Umweltproben, Wasserproben, alles praktisch analysieren kann. Und drittens wäre natürlich wichtig, dann die Erreger auch zu sequenzieren in Zukunft. Wir entwickeln momentan mobile Sequenzierplattformen, um eben dann vor Ort die Infektionsketten auch zu verstehen, sodass da auch kein Zeitverlust stattfindet und man schnell reagieren kann.
Florian Gehre vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin über den Marburg-Virus-Ausbruch in Tansania, bei dem bislang 8 Infektionen festgestellt wurden, und darüber, wie mobile Labore beim Erkennen dieser Infektionen helfen. Ein EU-weites Verbot von Privatjets, das hat die Umweltschutzorganisation Greenpeace gerade gefordert. Europaweit habe sich der Ausstoß von Treibhausgasen durch Privatjetflüge 2022 mehr als verdoppelt. Dieser alarmierende Anstieg sei das Gegenteil dessen, was die Klimawissenschaft fordere. Wie Menschen, gerade solche mit einem besonders CO2-intensiven Lebensstil, zum Beispiel durch häufiges Fliegen oder Autofahren, ihr klimaschädliches Verhalten rechtfertigen, das hat eine kürzlich veröffentlichte Studie im Fachmagazin Energy Research and Social Science in den Blick genommen. Josephine Walter hat mit einem der Autoren gesprochen.
Die Menschen haben über ihren Lebensstil gesprochen, als wäre es völlig normal und als würde es jeder tun. Das hat uns sehr interessiert, weil es zeigt, wie Menschen ihren Lebensstil rechtfertigen.
Noel Cass forscht an der University of Leeds zum menschlichen Verhalten beim Thema Energieverbrauch und Klimawandel. Insgesamt 30 Personen haben seine Kolleginnen und er für ihre qualitative Studie befragt. Das Forschungsteam interessierte, wie Menschen mit einem besonders energieintensiven und klimaschädlichen Lebensstil ihr Verhalten rechtfertigen. Schließlich tragen diese überproportional stark zum Klimawandel bei.
Wir haben nach Merkmalen wie einem hohen Gas- und Stromverbrauch und häufigen Flugreisen gesucht. Dabei war uns wichtig, dass die Probanden nicht in sehr alten Häusern mit schlechter Isolierung leben oder an Orten, die eine schlechte Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel haben, dass sie also nicht durch äußere Bedingungen eine schlechte Klimabilanz haben.
So handelte es sich bei den Befragten um Menschen, die zum Beispiel mehrfach im Jahr fliegen, mehr Auto fahren oder deutlich mehr Strom verbrauchen als der Durchschnitt. Welche Erklärungen die für ihre schlechte Klimabilanz angeben, untersuchte das Forschungsteam dann mit Hilfe von Interviews und Diskussionsrunden. Das Ergebnis? Neben den Narrativen, die auch Menschen mit einem weniger klimaschädlichen Lebensstil nutzen, hatten die Vielverbraucher ihre ganz eigenen Rechtfertigungsstrategien.
Anstatt ihren klimaschädlichen Lebensstil zu leugnen, räumten die Vielverbraucher ihn ein, sprachen aber auf eine gleichgültige Art und Weise darüber. Sie sagten, wir sind wahrscheinlich die schlimmsten Menschen der Welt, was unseren Klimafußabdruck angeht. In einigen Fällen waren sie also sehr selbstironisch. In anderen Fällen beschrieben sie Gegenstände, die sie besitzen, aber nicht wirklich brauchen, als Bedürfnisse, als etwas Notwendiges.
Das sei ein klarer Unterschied zu Menschen mit einem geringeren CO2-Fußabdruck gewesen, sagt Noel Cass. Die begründen ihre Untätigkeit beispielsweise damit, dass andere, etwa Vielverbraucher oder die Politik, die viel größere Verantwortung tragen würden. Für die Vielverbraucher sei hingegen noch eine andere Strategie charakteristisch gewesen, die das Forschungsteam die »Wir tun alles, was wir können« Behauptung nannte.
Aber das bedeutete immer Dinge wie Energiesparlampen, Geräte mit der Energieeffizienzklasse AA+. Die Befragten hatten teilweise 3 oder 4 Gefrierschränke oder Kühlschränke, aber die seien ja alle effizient, also sei das gut. Die Menschen ignorierten einfach die stark klimaschädlichen Aktivitäten wie ständiges Autofahren und in einem Fall mehr als 70 Mal im Jahr fliegen.
Auch in Deutschland ist die Spannweite der CO2-Emissionen pro Kopf groß. Eine Studie des Umweltbundesamts aus dem Jahr 2021 zeigt, die klimafreundlichsten 10% der Bevölkerung kommen pro Kopf auf etwa 7 Tonnen CO2-Emissionen im Jahr. Die obersten 10% hingegen auf fast 18 Tonnen, also rund 2,5-mal so viel. Und in der Regel gibt es einen klaren Zusammenhang zum Einkommen. Denn die besonders klimaschädlichen Aktivitäten wie Fliegen, Autofahren und ein generell hoher Konsum sind teuer, erklärt der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler Michael Billhartz. Er arbeitet für das Umweltbundesamt unter anderem zum Thema nachhaltiger Konsum.
Die ökologische Verantwortung von Menschen mit hohem Einkommen ist definitiv größer als die von Menschen mit niedrigerem Einkommen, weil sie mehr Möglichkeiten haben. Und Verantwortung hängt mit Möglichkeit, mit Kompetenz zusammen. Und dementsprechend ist diese Frage ganz klar beantwortet. Reichere müssen auch mehr leisten. Punkt.
Um Menschen mit hohen CO2-Emissionen dazu zu bringen, sind für den Konsumforscher klimapolitische Maßnahmen unabdingbar. Nur so sei eine gerechte Verteilung von Ressourcen möglich.
Wir müssen entsprechende Regeln einführen und das heißt gerade für sowas wie CO2-Bepreisung versuchen, diese Regelung sozial zu gestalten. Das heißt beispielsweise Einnahmen aus der CO2-Bepreisung pro Kopf wieder rückverteilen, sodass die Menschen mit geringem Einkommen davon profitieren.
Die Notwendigkeit zu politischem Handeln betont auch das Forschungsteam in Leeds, denn auf Eigenverantwortung zu setzen wie bislang reiche offensichtlich nicht aus. Darauf gebe auch ihre qualitative Studie einen weiteren Hinweis.
Josephine Walter darüber, wie Menschen klimaschädliches Verhalten rechtfertigen. Und um die Frage, warum es uns eigentlich so schwerfällt, Konsum freiwillig einzuschränken, darum geht es auch in unserer Sendung Systemfragen heute Abend. Der Titel: Nachhaltigkeit, was bestimmt die Beziehung zu unseren Dingen? Um 20.10 Uhr hier im Deutschlandfunk oder auch in unserer Audiothek-App. Und damit sind wir bei den Wissenschaftsmeldungen des Tages heute von und mit Magdalena Schmude.
Honigbienen liefern Einblick in das Mikrobiom von Städten. Bienen sind in Städten in einem Umkreis von gut 1,5 Kilometern um den Bienenstock unterwegs und kommen dabei auch mit einer Vielzahl von Mikroben in Kontakt. Weil sie die zum Teil mit in den Bienenstock bringen, lässt sich dort ein genetisches Profil des Mikrobioms der jeweiligen Stadt erstellen, wie ein internationales Forschungsteam im Fachjournal Environmental Microbiome beschreibt. Die Forschenden entnahmen Proben aus Bienenstöcken in New York, Venedig, Sydney, Melbourne und Tokio und untersuchten die darin enthaltene DNA. In Venedig fanden sie vor allem Genspuren von holzzersetzenden Pilzen und von Dattelpalmen. In Melbourne war Eukalyptus-DNA vorherrschend und in den Bienenstockproben aus Tokio wilde Sojabohne, Lotus und eine Hefeart, die bei der Herstellung von Sojasauce verwendet wird. Aber auch verschiedene Krankheitserreger, die Menschen, Katzen oder Bienen infizieren, konnten so nachgewiesen werden.
Auf Beipackzetteln für Krebsmedikamente fehlen häufig wichtige Informationen.
Das kritisiert ein Forschungsteam aus London, Boston und Sydney im British Medical Journal, das die Beipackzettel von 29 Krebsmedikamenten mit den für die Zulassung vorgelegten Dokumenten verglichen hatte. Dabei fanden die Forschenden heraus, dass die Beipackzettel in vielen Fällen weniger Informationen über den Nutzen der Wirkstoffe, aber auch über bestehende Unsicherheiten enthielten. Zum Teil fehlten auch Auskünfte darüber, ob ein Medikament die Lebenszeit verlängern oder die Lebensqualität verbessern könne. Diese Angaben seien aber nötig für Betroffene und Ärzte, um informierte Entscheidungen über eine Therapie zu treffen, schreiben die Wissenschaftler.
Eine molekulare Spritze soll präzisere Zelltherapien möglich machen.
Forschende aus den USA haben ein bakterielles Injektionssystem so umprogrammiert, dass es auf bestimmte Zellen von Menschen oder Tieren ausgerichtet werden kann. Die molekulare Spritze ist etwa 100 Nanometer lang und lässt sich mit therapeutischen Proteinen beladen, die in der jeweiligen Zielzelle abgesetzt werden. In Laborversuchen gelang es so, Krebszellen anzusteuern und sie abzutöten. Bei lebenden Mäusen konnten die Forschenden ein Protein in Nervenzellen im Gehirn platzieren. Ihre Ergebnisse stellen sie in der Fachzeitschrift Nature vor. Die Methode wird von ExpertInnen als Durchbruch bezeichnet. Bis sie klinisch genutzt werden könnte, sind aber noch weitere Untersuchungen nötig.
Astronomen haben ein riesiges schwarzes Loch entdeckt.
Es befindet sich in einer Entfernung von rund 2 Milliarden Lichtjahren zur Erde und hat eine Masse, die etwa 300 Mal so groß ist wie die der Sonne. Damit ist es eines der größten bisher bekannten schwarzen Löcher, berichten die Forschenden in den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Die Entdeckung des Objekts gelang, weil die Galaxie, in der sich das schwarze Loch befindet, Licht auf eine bestimmte Weise ablenkt und zu einem Bogen verzerrt. Das wird als Gravitationslinseneffekt bezeichnet und weist auf ein unsichtbares, massereiches Objekt im Inneren der Galaxie hin.
Auf der Erde dominieren extrem große und winzig kleine Lebewesen.
Der größte Teil der Biomasse verteilt sich auf einzellige, sehr leichte Mikroorganismen oder extrem schwere Lebewesen mit rund 10 Tonnen Körpermasse, wie Mammutbäume, Blauwale oder die Myzelnetzwerke von Pilzen. Zu diesem Schluss kommen Forschende aus den USA im Fachmagazin Plus One.
Sternzeit, 30. März. Jan Delay, die Eule, die Schöpfung und der Mond. In seinem Song Eule feiert der Hamburger Sänger Jan Delay die Nacht. Der Vogel zeigt sich nur im Dunkeln, wenn vermeintlich stets der Mond am Himmel steht. Immer wenn der Mond scheint, dann ist Showtime, dann kommt sie zum Vorschein. Denn das Tageslicht, das mag sie nicht, heißt es im Refrain des Liedes. Der Mond gilt vielen als klassisches Gestirn der Nacht. Tatsächlich aber ist über einen ganzen Monat betrachtet der Mond genauso lange am Tag zu sehen wie in der Nacht. Nur der Vollmond erhält mit seinem Licht die ganze Nacht. Dagegen steht der Neumond gemeinsam mit der Sonne den ganzen Tag am blauen Himmel. Auch Jan Delays Nachteule wäre rund um Neumond nicht zu sehen. Morgen kommt der zunehmende Mond nach 13 Uhr zum Vorschein und ist dann bald am Osthimmel zu erkennen. Am frühen Morgen geht er unter. Beim abnehmenden Halbmond ist es genau umgekehrt. Er erscheint erst mitten in der Nacht und taucht gegen Mittag wieder ab. Während also die Sonne tatsächlich ein Tagesgestirn ist, ist der Mond keineswegs nur ein Himmelsobjekt der Nacht, auch wenn er meist so bezeichnet wird und die Mondsichel das Symbol der Nacht ist. Jan Delays Lied tut das keinen Abbruch. In künstlerischer Freiheit darf er natürlich Eule und Mond der Nacht zuschreiben. Er befindet sich zudem in bester Gesellschaft. Schon in der biblischen Genesis heißt es, Gott machte die beiden großen Lichter, das Größere, das über den Tag herrscht, das Kleinere, das über die Nacht herrscht. Das ist schön, aber astronomisch falsch.
Damit geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören im Namen des ganzen Teams. Einen schönen Abend und bis bald.